Guten Morgen. Ich habe kürzlich über die sieben Wunder gepredigt, das heißt im Johannesevangelium werden die als Zeichen bezeichnet. Und als ich hochging, waren hier vier oder fünf Leute, und als ich runterkam, waren so viele wie jetzt, da dachte ich, das sieht ja aus wie die Brotvermehrung damals bei Jesus. Freut mich, dass ihr alle da seid, und ich hoffe, dass wir heute einen Tag erleben, wo wir nicht mehr so heimgehen, wie wir gekommen sind. Ich lese den Predigttext, der ist heute Morgen sehr kurz. Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Während seines dreijährigen Dienstes benutzte Jesus Beispiele aus der Natur oder dem täglichen Leben im Allgemeinen. Er hat auf praktische Weise erklärt, was er an geistlichen Wahrheiten seinen Zuhörern mitgeben wollte. Das waren Geschichten, die das Leben schrieb und deshalb auch leicht zu verstehen. Auch die Schöpfung ist eine Art der Offenbarung, aber ohne Worte. Die Stelle in Römer Kapitel 1, Vers 20, die ist euch sicherlich bekannt, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen. In dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Das heißt praktisch, wir können in der Schöpfung und durch die Schöpfung den Schöpfergott erkennen. Auch bei dem heutigen Predigttext geht es vordergründig um Durst. Und die Einladung Jesu, zu ihm zu kommen, um diesen Durst zu stillen. Es geht ja hier um das Laubhüttenfest, und das Laubhüttenfest war eines der drei großen Feste der Juden in Israel. Und ist es heute noch so. Und dieses Laubhüttenfest war das Fest schlechthin. Man könnte das im säkularen Bereich mit dem Münchner Oktoberfest oder dem Volksfest auf dem Cannstatter Wasen vergleichen. Dieses Fest wurde aus zwei sehr erfreulichen Gründen gefeiert. Und zwar einmal, heißt es im 3. Mose, Kapitel 23, im 3. Mose, Kapitel 23, Vers 39, doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Es war also ein Erntedankfest. Und der zweite Grund lesen wir im Vers 42. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Also der zweite Grund ist die Erinnerung, dass Gott sein Volk durch Mose viele Jahre zuvor aus Ägypten herausgeführt hat. Und während dieses Festes holte der Priester tagtäglich am Morgen eine Kanne Wasser aus dem Teich Siloa und schüttete es mit dem Trankopfer auf dem Altar aus. Und vermutlich hat Jesus sich auf dieses Wasser bezogen, als er seine Worte sprach. Er rief und sprach, das heißt also, es war eine große Versammlung. Und er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und das war natürlich eine Einladung. Wer Durst hat, komme. Und ich habe mir so gedacht bei der Vorbereitung, eigentlich war das Kommen Jesu von vorne bis hinten eine Einladung. Vom ersten tut Buße, nämlich die Einladung, zu Jesus zu kommen und ein neues Leben zu bekommen, die Einladung zur Umkehr, bis zu dem Zeitpunkt, als er sterbend am Kreuz hing, ist das zu hören und zu sehen gewesen. Er starb nicht in der körperlichen Position, bleib mir von der Pelle, sondern mit weit ausgestreckten Armen. Nun, die Väter und die Mütter unter euch, die wissen, wir haben das alles schon praktiziert. Ich kann mich noch gut erinnern, als unsere Kinder klein waren und sie waren stabil auf den Beinen und ich dann sie hingestellt habe und habe gesagt, jetzt wartet mal. Und ich bin dann 5 Meter weitergelaufen und sage, jetzt komm. Ich habe ihnen den Rücken zugedreht und habe gesagt, komm, sondern ich so sie angeguckt und komm. Und da kamen sie so der Reihe nach, ja, in meine offenen Arme. Und das wird übrigens auch deutlich in Lukas 15 in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Einladung also, komm zum Kreuz, hier wurde für deine Schuld bezahlt. Und jedes, was jetzt im heißen und trockenen Israel ja logisch gewesen wäre, sondern Jesus sagt, wenn jemand durstig ist. Also es ist dem Zuhörer überlassen, was er mit dieser Einladung macht. Die Worte Jesu machen aber deutlich, dass hinter dem Begriff Durst etwas Größeres steht. Nicht nur der herkömmliche Wassermangel. Eine Antwort finden wir, wenn wir den Begriff Durst mit Sehnsucht zusammendenken. Dieser Durst ist die Sehnsucht nach einem wahren, nach einem sinnerfüllten Leben. Schlussendlich ist dieser Durst die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Dabei meine ich nicht, dass wir wieder den Tieren Namen geben müssten, sondern das, was unsere Ureltern im Garten Eden hatten, was sie sahen, was sie hörten und was sie erlebten. Wie und was das bedeutet, können wir nur erahnen. Aber eins ist sicher, dass das Leben dort genau das krasseste Gegenteil war von dem, was uns heute Mühe macht. Sowohl körperlich, ich kann mich noch erinnern, wir waren damals in Neuguinea als Missionare. Wie ich vor dem Spiegel stand, da war ich 40 und da dachte ich, ups, ich sehe hier eine kleine Falte. Wahrscheinlich hat die Tropensonne auch noch ein bisschen mitgeholfen. Aber dann dachte ich, sieh mal einer an. Auch ich werde älter, ja, natürlich wie alle anderen auch. Aber das habe ich gemerkt, als ich diese kleine Falte an meinem Hals gesehen habe. Also körperlich merken wir, seelisch und auch geistlich, was uns Mühe macht, aber auch in den Familien, in der Gesellschaft, im Land und in der ganzen Welt. Vers 38 ist etwas missverständlich. Das muss ich euch vorweg sagen. Und zwar die Elberfelder übersetzt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist im Grundtext genauso. Menge hat das Sinn, ihr kennt die Menge-Übersetzung wahrscheinlich, ja? Menge hat es übersetzt und ich sage es mal sinngemäß etwas besser verständlich. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wir glauben nicht, wie die Schrift sagt, sondern wir glauben, dass aus dem Leib, aus dem Körper eines Gläubigen Ströme lebendigen Wassers fließen, und zwar eben der Heilige Geist. Ich habe eine Stelle gefunden in Jesaja 58, da heißt es: Und beständig wird der Herr dich leiden, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Nun, der herkömmliche Begriff Durst deutete auf etwas Größeres hin, und das muss dann bei dem Wasser genauso sein. Es ist das lebendige Wasser. Und das wird auch deutlich bei dem Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4. Und ich lese da mal auszugsweise ein paar Verse. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und dann sagt die Frau: Ja, bitte gib mir es doch, dann brauche ich nicht mehr kommen, um zu schöpfen. Und Jesus antwortet dann im Vers 13: Wer von diesem Wasser trinkt, aus dem Brunnen, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Ich habe mal gelesen, da hat einer ausgelegt, dass dieses lebendige Wasser das Wort Gottes ist. Und ich sehe das natürlich nicht so, aus dem ganz einfachen Grund, weil es der Text nicht hergibt. Und ihr wisst ja, das ist eins von meinen Steckenpferden, euch immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass wir den Kontext beachten müssen, den Textzusammenhang. Und wir brauchen hier, was das lebendige Wasser angeht, nicht lange zu raten, sondern einfach nur weiterzulesen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das lebendige Wasser ist also sinnbildlich der Heilige Geist. Als Johannes dieses Evangelium schrieb, war der Heilige Geist noch nicht da. Vereinzelt sehr wohl. Jesus hat nur durch den Heiligen Geist auf der Erde die Wunder getan, gepredigt und was immer er auch getan hat. Und aus dem Alten Testament kennen wir das auch, dass der Geist Gottes immer wieder auf Menschen kam. Bei David, bei seiner Salbung war das genauso. Und da heißt es aber interessanterweise, und er blieb auf ihm. Aber das habe ich, kann mich nicht erinnern, dass ich das nochmal gelesen hätte im Alten Testament. Der Grund, warum der Heilige Geist noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und die an den Bibelabenden teilgenommen haben, die wissen jetzt Bescheid. Aber das Erlösungswerk, das begann mit der Geburt Jesu. Der Höhepunkt war sein Tod und seine Auferstehung. Und dann die Himmelfahrt mit der anschließenden Verherrlichung im Himmel. Diese Verherrlichung, die ist vorgeschattet im Alten Testament. Am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur-Tag, da heißt es im 3. Mose, das heißt, das könnt ihr selber lesen, ich lese es jetzt nicht vor, im 3. Mose Kapitel 16 ist davon die Rede, dass der Priester einen Stier geopfert hat, das heißt einen Ziegenbock geopfert, nee, was ist umgekehrt, ich weiß schon gar nicht mehr. Doch für sich hat er einen Stier geopfert und für das Volk einen Ziegenbock. Und er ging mit diesem Blut in das Heiligtum hinein. Das Menschliche an dieser Geschichte war, dass sich das jedes Jahr wiederholte. Und wenn ein Hohepriester starb, dann kam der Neue und hat übernommen und das Rad drehte sich und das Rad drehte sich. Bei Jesus war das nun ganz, ganz anders. Und da gibt uns der Hebräerbrief eine Antwort darauf. Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9, Vers 11. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Das war der Tag, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Denn das war die Verherrlichung Jesu. Das war der Tag, wo es heißt, dass Jesus im Philipperbrief, dass Jesus sich erniedrigt hat bis zum Gehorsam, bis zum Tod am Kreuz. Und es wurde ihm ein Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist da passiert. Wenn jemand Durst hat, Sehnsucht nach einem sinnerfüllten ewigen Leben, kann ihm nur allein Jesus Christus helfen. Jedem, der zu ihm umkehrt, wird vergeben und er bekommt die Gabe des Heiligen Geistes. Aber das ist nicht alles. Wir sind in unserem Glauben auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Aber wir bekommen ihn nicht zum Selbstzweck, sondern wir bekommen ihn, dass wir ihn durch uns fließen lassen und andere, und zwar zu anderen fließen lassen, indem wir ein Zeuge Jesu sind. Also der Geist Gottes kommt von Gott durch uns zu anderen, indem wir ein Zeuge Jesu sind. Hast du Durst? Dann kann ich nur gratulieren, denn das ist der erste Schritt, das zu ändern. Die Satten, die Trägen, die sich keine Gedanken machen, die haben keine Durst. Die suchen nicht nach Sinn im Leben oder was weiß ich, nach Erfüllung. Die suchen schon gar nicht nach dem ewigen Leben. Aber wenn du Durst hast danach, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ich schlage dir vor, komm zu Jesus, denn er allein ist in der Lage, die tiefsten Sehnsüchte deines Herzens zu stillen. Amen.